Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diversify, der Private Market Podcast. Heute wieder mit einem Gast, der Paul von Morning Crunch sitzt an meiner Seite. Paul, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann.
Vorab unser Disclaimer, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Paul, die Hörerinnen und Hörer kennen sicherlich euren Newsletter, aber erklär doch mal ganz kurz in drei Sätzen, wer du bist und was ihr macht bei Morning Crunch.
Super gerne, ja. Genau, Morning Crunch gibt es seit etwa einem Jahr. Wir publizieren jeden Morgen, ich würde sagen, das aktuell größte Briefing zu Private Markets, also den Deals Crunch, der aktuell von knapp 20.000 Lesern gelesen wird jeden Morgen zu Themen rund um Mergers, Acquisitions, Private Markets, Private Debt und alles, was da so mit zusammenhängt, ja.
Ja, super gut. Thematisch passt es überragend. Dementsprechend freue ich mich sehr, dass hier auch in Zukunft öfter jetzt was passieren wird vom Podcast-Mikrofon. Denn die Hörerinnen und Hörer, die wissen es, der erste Teil unseres Podcasts ist immer quasi der aktuelle Part. Und wer könnte das besser aufbereiten und erzählen als du oder ihr vom Morning Crunch?
Ja, das, ich glaube, es gibt natürlich sehr, sehr smarte Leute, aber wir sind natürlich jeden Tag an den Themen dran. Das heißt, wir haben da schon einen ganz guten Überblick mit unserer Redaktion. Und das machen wir natürlich sehr, sehr gerne und freuen uns auch, dass wir das in Zukunft öfter tun können.
Dann lass doch da direkt auch mal reinstarten. Genau, im Vorfeld habe ich dich so gefragt, du, Paul, such doch mal ein paar Themen raus, die dich jetzt im Dezember oder vielleicht im letzten Quartal in der Private Equity Branche bewegt haben. Und lass doch gerne mal recappen. Vielleicht haben wir sie schon mal aufgegriffen. Das zeigt dann die Wichtigkeit des Inhalts. Aber was sind so deine favorisierten Themen, die jetzt passiert sind?
Ja, total gerne. Ich glaube, jetzt so zum Jahresabschluss, was total spannend ist, ist erstmal, dass 2024 ein ziemlich gutes Jahr war für Private Equity. Also Fundraising 24, also Deal Transactions sind 24% höher als noch im Vorjahr, sind fast 50% höher als noch vor der Pandemie. Also es läuft aktuell wirklich eine ganze Menge an Deals. Und ich glaube, die spannendsten Ecken, und das wird sich 2025 fortsetzen, sind Infrastrukturthemen, es sind KI, Datenzentren, aber vor allen Dingen die gesamte Supply Chain runter von KI bis hin zu Energie und so weiter. Ich glaube, das sind die Themenfelder, die uns am meisten beschäftigen. Ganz konkret, ich glaube, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, waren eben diese Investments auch von großen Tech-Konzernen in Energiequellen, also so richtig klassische eigentlich Infrastruktur-Investments. Ne? Das ist natürlich jetzt das, also Public Companies, publicly listed Companies. Aber wir sehen natürlich, dass da Private Equity auch eine Rolle spielen wird, weil das einfach wahnsinnig teure Transaktionen sind. Also gerade in den USA jetzt, wo vielleicht Nuklearenergie auch nicht ganz den Ruf hat, den sie hier jetzt hat, da vermute ich mal, dass in den letzten Monaten deutlich mehr Aktivität sehen werden im M&A-Markt.
Im M&A-Markt auf Infrastrukturebene. Und wenn du vielleicht ein, zwei Deals hast, die jetzt in den letzten Wochen passiert sind, was hat dich da am meisten überrascht oder bewegt oder was wurde vielleicht auch am meisten geklickt?
Am meisten geklickt werden tatsächlich neben Startup-Finanzierung wie eurer, die sind natürlich drin, werden Investments in Deutschland und in Europa. Also da hatten wir Investments in Spanien in Batteriefabriken, also E-Auto-Batteriefabriken. Das waren extrem viel geklickte Deals. Und was echt, ehrlich, erstmal so ein Thema ist, was man vielleicht gar nicht vermuten würde als Top-Thema, war die Übernahme von Covestro durch ADNOC, also den Ölfonds.
Ja, erzähl doch mal vielleicht mal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht so auf dem Schirm hatten oder haben. 1, 2, 3 Background-Sätze dazu?
Ja, total gerne. Genau, also Covestro ist eigentlich so ein klassischer deutscher Erfolg der letzten 15 Jahre, 2015 von Bayer abgespalten, Chemiekonzern. Jetzt nicht unbedingt das sexieste Thema im Journalismus, aber
Sie haben es clever gemacht, dass Sie abgespalten von Bayer.
Ja, genau, das will ich nicht kommentieren. Ich kann nur sagen, dass Sie es getan haben und dass es ganz gut lief. Aber was dann natürlich das Spannende ist, dass da ein Konzern kommt, ja, aus dem Nahen Osten und sagt, wir kaufen das Ding, ja, und der deutsche Mittelstand, also Mittelstand ist, ja, es ist, ich weiß zwar jetzt nicht, Mittelstand war schon zwei Levels drüber vielleicht, aber dass die aufgekauft werden und dass das eine politische Dimension hat. Ich glaube, das hat viele Leser interessiert. Ja? Und es ist nicht so das Bild von oder nur das Bild von US- oder chinesischen Investoren, die da in Deutschland kaufen, sondern eben auch natürlich ja aus dem Ausland, also aus dem Mittleren Osten.
Hm.
Und das, ich glaube, ist so ein bisschen ein emotionales Thema auch, vielleicht zu Unrecht, ja, dass es so Aufmerksamkeit bekommt.
Es ist ja meist immer so, ne? Also die Deutschen fühlen sich da ja immer irgendwie angegriffen. Ich meine jetzt auch irgendwie, Commerzbank haben wir oft drüber gesprochen, ne? Mit den Übernahmeangriffen aus Italien. Aber das zumindest, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, aber genau. Das, was ich auch spannend finde, was du jetzt gerade meinst, ist, dass aus dem Mittleren Osten sehr viel Bewegung kommt. Was wir auch hatten, ist, dass im Mittleren Osten irgendwie auch eine ganz andere IPO-Dynamik ist. Ja. Wir hatten hier Delivery Hero, die im Mittleren Osten ein sehr starkes Geschäft aufgebaut haben, dazu gekauft haben. Wie siehst du das?
Es ist ein enorm spannendes Thema. Ich glaube, was wir schon sehen, ist, dass die Fonds im Mittleren Osten sich so ein bisschen mehr auch auf ihrer Heimregion konzentrieren wollen, offiziell. Zeitgleich aber einfach so viel Cash da ist, dass ganz viel natürlich davon immer noch ins Ausland geht. Und Saudi-Arabische Staatsfonds will zwar offiziell auch weniger in Europa tun, ich glaube aber jetzt auch nochmal durch die Dynamik mit Trump, die jetzt dazu kam, da können wir auch nochmal zusprechen,
ja,
dass sich da natürlich ein Fenster aufmacht für Investoren, auch gerade aus dem Mittleren Osten, die sagen, ja, so europäische Firmen, für die vielleicht jetzt amerikanische Partner nicht mehr die Nummer 1 Wahl sind, aus verschiedenen Gründen, ist natürlich das jetzt ein attraktives Angebot. Und ich glaube, da wird noch eine ganze Menge mehr kommen. Und dazu, das darf man auch nicht vergessen, kommt gerade so auf der, also wir reden jetzt über Public Markets, eher PE, aber wenn wir auf Venture Capital Seite gucken,
ja,
dass natürlich auch für VC im Mittleren Osten einfach viel weniger Targets unterwegs sind. Also ich kenne ein guter Freund von mir, der ist in Dubai auch als VC-Investor unterwegs und als Angel. Es gibt einfach nicht die Menge an super Startups vor Ort.
Es gibt zu viel Geld und zu wenig zu investieren, ja, vor Ort.
Yes.
Das ist spannend.
Yes. Nicht genug, sagen wir mal, Brainpower auch, weil die smarten Leute im Zweifelsfall dann irgendwie eher in Silicon Valley gehen.
Ja, das ist aber spannend. Das ist aber spannend. Wie siehst du da die zeitliche Entwicklung? Siehst du das, sehen wir da schon vermehrt was in 2025 oder wie würdest du den Zeithorizont sehen? Also das finde ich eine schöne These eigentlich, dass vermehrt VC-Investitionen auch aus dem Mittleren Osten jetzt getätigt werden, in Europa oder vielleicht auch sogar in den USA.
Genau, absolut. Ich meine, es ist natürlich schon ein Thema. Es ist ja schon nicht neu. Mubadala und andere sind ja schon extrem involviert im Ökosystem. Ich glaube, dass das noch weiter zunehmen wird, jetzt in den nächsten Jahren. Ich glaube, dass das 25 schon ein Thema sein wird. Also da können wir auch nochmal genau überlegen, ja, was passiert im VC-Markt 25, wenn KI vielleicht nicht ganz mehr den Hype behalten kann, den es aktuell noch hat. Was sind dann auf einmal wieder die Themen und sind das vielleicht Themen, an denen Europa ein stärkerer Markt ist, also irgendwie ja Infrastruktur und ja, Energiethemen.
Du hast es angesprochen, das war auch ein bisschen Thema bei unserem gemeinsamen Event, was wir jetzt vor ein paar Wochen hatten. Klar, Wiederwahl Trump. Wie war aus deiner Sicht da, ja, die Marktreaktion, ne? Also sei es zum einen, ne, im PI-Markt, VC-Markt, als auch generell,
ja,
am Kapitalmarkt.
Ja, genau. Also ich glaube, die Börsenreaktion hat jeder gesehen. Bitcoin hat wahrscheinlich auch jeder mitbekommen, also Krypto-Themen und so. Auf den Private Markets, glaube ich, war es bei vielen eine etwas gespaltene Reaktion, ne? Also so diese private, persönliche Reaktion, dass viele, ja, jetzt nicht unbedingt große Trump-Fans sind. Das, genau, das ist, glaube ich, vielen bewusst. Auf der anderen Seite aber war es bei vielen ein Stück weit eine Erleichterung. Wir haben auch gesehen, im Vorfeld 230 Milliarden sind, nein, sorry, 230 Millionen. So kleinen Summen denken wir bei Private Markets meistens gar nicht. Aber genau, 230 Millionen sind von PE-Funds in den Wahlkampf geflossen. Großteil, ja, davon natürlich an Republikaner. Heißt, mit weniger Regulation, Regulatorik rund um das SEC, also dann eine Neubesetzung, dann Themen Steuer, also Steuerentlastung und so weiter. Ich glaube, da ist eher die Erleichterung groß gewesen, dass jetzt nach den beiden Jahren mit Trump wieder so ein bisschen eine andere Philosophie ins Weiße Haus einzieht.
Ja. Kennst du die Verteilung zwischen Republikanern und Demokraten, wie das geflossen ist, wenn du sagst, wie viel hast du gesagt, 200?
Also das war das Wall Street Journal, die haben 231 Millionen gesagt.
231, insgesamt in den Wahlkampf.
Insgesamt von PE-Fonds.
Krass.
Und das sind natürlich nicht nur direkt in den Wahlkampf Trump, sondern das sind auch Lokal-Races und so weiter.
Mhm.
Da muss ich jetzt ins Wall Street Journal schauen. Ich weiß nur, dass ich glaube, es 60% mindestens sind direkt in Republikaner geflossen.
Ja, das ist schon spannend. Das ist schon spannend und wird sich jetzt auch dann quasi, ich meine, was man so liest, ist, dass er ja quasi schon regiert. Das braucht man ja irgendwie gar nicht auf die Inauguration warten. Im Januar ist es ja, es geht schon los.
Ja, genau, für mich, ich meine, ich habe Politik studiert, ne? Das ist natürlich.
Deswegen habe ich dich eingeladen heute auch.
Ich weiß, ja. Nur deswegen. Und weil ich Kaffee mitbringe.
Ja.
Genau, nein, wir schauen natürlich auch drauf und wir sehen, dass da schon sehr viel hinter den Kulissen passiert. Ich glaube, wenn du jetzt auch so Behörden schaust wie SEC, Securities Exchange Commission, die eine wahnsinnig entscheidende Rolle spielen wird für Private Markets rund um Übernahme, Angebote und andere Themen, dass da schon klar ist, dass es jetzt eine Trendwende gibt, dass da schon neue Personen in Positionen gebracht worden sind. Das stärkt natürlich so ein Gefühl, dass eigentlich jetzt die letzten Wochen Biden eine Übergangszeit sind, wo jetzt alle mal einmal tief durchatmen und dann 25 ein ganz neues Jahr starten. Ja.
So, da haben wir ganz kurz Europa abgerissen. Wir haben den Nahen Osten, jetzt haben wir USA. Dann lass doch mal nach China schauen. Ich meine, da wird auch viel über PE und VC gesprochen und auch gemacht.
Genau. Wir sehen auch, dass Gelder zurückkehren, ne, nach China. Ich glaube, es ist total spannend. Also, das hatten wir bei unserem Event ja auch mit Ferry, den Axel als Chefsvolkswirt, der da auch seine These zu China abgegeben hat. Auf der einen Seite natürlich heißen jetzt Zölle erstmal Druck. Ja, das ist für chinesische Firmen jetzt nicht gerade, sagen wir mal, der rote Teppich, der in den USA ausgerollt wird.
Ja.
Auf der anderen Seite heißt es natürlich gerade, dass das Geld aus den publicly listed Firmen abfließt. Also die großen Alibabas und Co. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber sind alle, soweit ich das richtig habe im Kopf, zumindest year to date nicht positiv. Ja? Also die haben alle geblutet dieses Jahr. Ich glaube, dass da 25 schon nochmal eine Dynamik reinkommt, gerade auf Private-Seite, dass das jetzt klar ist. Es gibt diesen Handelskrieg ist schon übertrieben, ne? Aber also dieser Handelsstreit mit den USA,
ja.
Und das sind natürlich Opportunitäten im Markt für Investoren. Ist immer so, glaube ich, in jeder Krise. Ne? Ganz konkret, um es so mal konkret zu machen, ich glaube, Thema Infrastruktur, ja, also die Immobilienkrise in China ist gefühlt jedem jetzt irgendwie auch mal ein Begriff. Dass da natürlich jetzt auch wieder ein Potenzial liegt, das jetzt wieder die Scherben aufzusammeln und wieder zusammenzusetzen in einem der bevölkerungsreichsten Länder, das ist natürlich eine Riesenopportunität. Und China auf politischer Ebene auch ein Stück weit umdenken muss, ist auch, glaube ich, ziemlich klar, weil mit der Politik der letzten 6, 9 Monate, jetzt haben sie ein bisschen schon mal umgestaltet in den letzten paar Wochen, aber das ist, glaube ich, klar, dass da jetzt der Markt sich ein bisschen öffnen muss für Investoren. Also Foreign Direct Investment wird, glaube ich, ziemlich offensichtlich, wird steigen. Ja,
denke ich auch, also, vor allem wenn, ich meine, wenn du jetzt auch gerade schon Infrastrukturinvestments angesprochen hast, ich meine, in Europa sind die Chinesen jetzt ja auch nicht so untätig unterwegs, wenn es Richtung Infrastruktur geht. Afrika auch viel.
Ja, da können wir viel drüber reden, ja.
Da können wir viel drüber reden. Und da haben wir auch wieder die kleine Brücke, Infrastrukturinvestments zu Europa geschlagen. Ja. Wir haben es ganz gerade kurz angerissen. Wie ist denn so dein persönlicher Take auf dieses Ganze, auf diese, weiß ich nicht, M&A-Schlacht der Commerzbank mit der
Unicredit? Das Thema 2024.
Ja, müssen wir natürlich drüber sprechen.
Ja, na klar. Mein Take ist, erstmal finde ich super, dass das ein Thema wurde, weil ich glaube, es sehr viele Leute aufgeweckt hat und auch, wir haben es auch gesehen bei den Klickzahlen, das ist ein total emotionales Thema, weil es irgendwie, jeder kennt die Commerzbank von Papa, Mama, dem Handwerker, der Handwerkerin, also es ist so, die Commerzbank ist ja wirklich überall.
Naja, genau.
Und dass da jetzt aus Italien auch noch ein Übernahmeangebot kommt, ich glaube, das war eine Frage des Nationalstolzes. Und ich glaube, es war gut, dass es diese Diskussion gab. Ich glaube, ganz offen, wenn wir Europa wollen, und das wollen wir, dann muss man auch offen sein zu sagen, ja, wenn ein Übernahmeangebot kommt, kannst nicht Nein sagen, nur weil es aus Italien kommt.
ja auch ein bisschen naiv, ne? Also ja, diese ganze Geschichte, die, ne, irgendwie dann kurz, wenn wir dann nochmal kurz ein Recap machen, ne, so der Bund hat gesagt, sie lösen da ihre Beteiligung auf, geben Shares wieder zurück und dann naiv zu sein und zu denken, da passiert halt nichts, ist auch interessant. Und was ich auch ganz interessant an dieser ganzen Diskussion fand, dass dieses öffentliche Bild gegenüber einer italienischen Bank total negativ war, aber die UniCredit, die haben ja bockstarke Zahlen. Also die
sonst können sie es ja alles gar nicht machen. Also ich meine, es ist ja nicht nur, die sind ja nicht nur an der Commerzbank gerade dran, da gibt's ja noch ein, zwei andere Banken in Milan, die gerade auch Ziel sind von Übernahmeangeboten von der UniCredit. Also ich glaube, es ist super wichtig, dass wir diese Diskussion hatten und gemerkt haben, dass das ja so ein emotionales Thema ist. Wie es jetzt weitergeht mit der neuen Bundesregierung, müssen wir dann schauen. Aber ich glaube auch da, das war ja auch schon das erste Anzeichen oder eines von vielen, dass die alte, kann man inzwischen sagen, alte Bundesregierung vielleicht nicht so ganz auf der Höhe der Zeit in manchen Fragen war, wie man da das Thema auch behandelt hat und dann am Ende sich ganz groß gewundert hat und bisschen hilflos aussah, ehrlicherweise.
Ja, irgendwie so ein bisschen mangelndes Wirtschaftsverständnis auch in der Politik. Muss man ja leider sagen. Also vielleicht auch mal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer. Wir nehmen auf am 17. Dezember, am Dienstag. Der Podcast geht quasi ein bisschen delayed live. Erst in der nächsten Woche. Vielleicht gibt es dann schon ein, zwei mehr Infos. Wobei das jetzt so viel vor der Winterpause noch passieren wird bei Richtung deutscher Politik, weiß ich nicht. Aber klar, das ist ein Thema, darüber müssen wir auch sprechen, was uns, was natürlich auch grundsätzlich bewegt hat. Paul, wieso dein Take dazu? Ich meine, gestern wurde offiziell die Vertrauensfrage gestellt. Wenig überraschend, gibt's kein Vertrauen. Ich habe tatsächlich sogar gestern kurz mal NTV eingeschaltet und mir nochmal die Reden angehört. Und es war natürlich irgendwie klassischer Wahlkampf, der da irgendwie schon geführt wurde. Auch mit sehr harten Bandagen, muss man sagen. Irgendwie, ich fand es zum Teil auch ein bisschen untypisch, so wie beispielsweise Scholz in den vergangenen 3 Jahren aufgetreten ist öffentlich, auch sehr, hat so seine persönliche Fehde weitergeführt gegen Christian Lindner, Merz ist da reingegrätscht. Wie hast du es jetzt wahrgenommen mit dem Gipfel gestern, wo alle dann quasi da ihre Hüte in den Ring geworfen haben wieder?
Ja, ich glaube, wie du sagst, ne, ein bisschen erwartbar, dass das so ein bisschen eskaliert. Ich finde es ja eigentlich mal ganz angenehm, wenn in der deutschen Politik mal Bewegung ist und ein bisschen mal der Puls über 100.
Bisschen Emotion, ja, das stimmt, das war ganz angenehm, hast du recht.
Also ich habe 6 Jahre in England gelebt und im House of Commons, also im britischen Parlament, sind die 2 Sitzbänke, Opposition, Regierung, extra 2 Schwertlängen auseinander, dass man sich eben nicht, also historisch mit dem Schwert da noch abmurksen konnte. Also da ist einfach immer ein bisschen mehr Tension drin, ja. Und da in Deutschland, Bundestag ist ja teilweise schon etwas behäbiger. Und deswegen finde ich es ja mal gut, wenn mal ein bisschen Emotion reinkommt. Ganz konkret, ich finde es beachtlich, dass Merz nicht so richtig Kapital schlagen kann aus der ganzen Situation.
Mhm. Aber woran liegt's?
Ich glaube, Person. Und ich glaube, man kann jetzt über Qualifikationen reden, hat er viel Erfahrung in der Politik und so weiter. Also Politik, ja, in Führungsrollen sei mal dahingestellt, in Regierungsverantwortung erst recht.
Ja.
Ich glaube, der ist einfach als Typ schwer zugänglich für...
Aber du hast ja Politik studiert, hast du ja gerade gesagt, so wem oder was für ein Kanzlertyp oder Kanzlerin-Typ würde denn jetzt losgelöst von der CDU, wer würde Deutschland entstehen? Dem Wähler?
Ganz, ganz große Frage. Also erstmal habe ich internationale Politik studiert, deswegen bin ich da immer, glaube ich, ein bisschen.
Und Negotiations und Verhandlungen anscheinend.
Genau, wie du merkst, war ich ein bisschen anderen Blickwinkel drauf. Ich glaube schon, dass wir, also ja, ich hatte ja große Hoffnung vor 4 Jahren Richtung Ampel. Ich dachte, das wäre jetzt mal ein ordentlicher neuer Wind. Ich hatte auch, ich fand diese Kompetenzverteilung gar nicht schlecht zu sagen. Ja. Finanzministerium an der FDP, ein Wirtschafts- und Umweltministerium an die Grünen und so, das war schon alles gut. Ich finde auch, aus persönlicher Sicht, dass Robert Habeck bei aller Negativpresse auch viel vorangebracht hat. Auch gibt auch viele Angels, mit denen wir sprechen, also Business Angels, die da positiver sind, als das jetzt vielleicht der LinkedIn Mainstream gerade ist. Auf Deutschland geschaut, ich weiß gar nicht, ob der Kanzler, die Kanzlerin das entscheidend ist. Ich glaube, dass das Thema, was wir uns anschauen müssen, ist, geht eher in Richtung Kommunalebene, auf Städteebene und auf Landesebene. Das Thema Bürokratieabbau ist, glaube ich, offensichtlich ein Riesenproblem. Ja. Das sollte eines der Steckenpferde sein. Und auch was Investments angeht. Also ich meine, Themen wie Aktienrente und so, dass das immer noch so ein emotionales Thema ist, ist für mich, ist ja gut, dass diskutiert wird, aber das Niveau, auf dem es diskutiert wird, ist einfach schwach. Also ich glaube, es gibt so viele Themen, da ist gar nicht so entscheidend, wer da jetzt das Gesicht der ganzen Veranstaltung ist.
Okay, klar. Ich meine, also, letztendlich geht es um Inhalte. Aber ja, ich meine, du hast ja gerade gesagt, dass das Merz nicht richtig Kapital rausschlagen kann, die CDU. Aber da fragt man sich so, was wünscht sich der Wähler dann in der Situation? Ne? Darauf hat das gerade so ein bisschen die Frage abgezielt.
Ja, ich glaube, alle sehen sich so nach so einem Befreiungsschlag, ne? Also irgendwie so einem relativ klaren, einer klaren Ansage und einem klaren Plan, der sagt, so können wir diese deutsche Wirtschaft wieder rein. Ich glaube, dass das Thema Wirtschaft so hoch in der Liste der Themen bei Wählern steht, ist, glaube ich, auch relativ neu. Ja,
ja, ich meine, es war ja noch nie so die Situation. Ne? Gestern habe ich es gehört, ich glaube, das zweite Jahr in Folge Deutschland einer Rezession, gab es bisher in der Geschichte der Bundesrepublik bisher auch noch nicht so.
Nee, deswegen, ich glaube, das ist das Thema dieser Wahl. Wie retten wir diese deutsche Wirtschaft? Und bisher höre ich wahnsinnig viel, auch im Bundestag jetzt wieder, persönliche Diskussionen rund um wer hat die Koalition aufgebrochen, wer war es?
Ja, genau. Das ist nicht zielführend,
passiert. Nee, und das ist nicht nur zielführend. Ich glaube auch, dass es für Wähler, also dass es keine Stimmen gewinnt. Ich glaube auch wirklich, dass diese Fehde irgendwie zwischen Scholz und Lindner und das ganze D-Day-Papier und das ist alles völliger Humbug gewesen. Das, also muss man jetzt nicht drüber reden, ob das politisch so sinnvoll war, so ein Papier zu haben und so weiter. Aber diese ganze Diskussion, die wir jetzt seit Wochen führen, ist ja nicht nach vorne schauend, was passiert jetzt. Ja?
Nee, glaub, absolut.
Das ist das, was fehlt. Und da haben es natürlich dann Parteien einfach, die sagen, wir haben die Lösung aller AfD und anderen.
Genau, ich wollte gerade sagen, du hast gesagt, das hat jetzt keine Stimmen für die Parteien gewonnen, sondern das hat enorm den Populisten Richtung AfD in die Karten gespielt. Die haben, glaube ich, da sehr gut Stimmen mitgemacht. Ja.
Allein schon, die müssen auch nicht mal was sagen. Alleine schon durch den Zulauf, dass da sonst nichts kommt. Und ich glaube, so ein bisschen so die Sehnsucht nach radikalen Lösungen ist auch so neu in Deutschland. Ne? Ich glaube, wir haben aus guten Gründen lange nach dem Zweiten Weltkrieg auch eher so eine Abwehr gegen jegliche Form von Radikalität gehabt und keine Experimente, keine Visionen, also absichtlich ja sogar teilweise Wahlkampfslogans daraus gemacht, keine Experimente und keine Visionen zu haben. Und jetzt ist halt so auf einmal die Realisierung, eigentlich brauchen wir jetzt wirklich eine radikale Vision auf wirtschaftlicher Sicht, auf wirtschaftlicher Ebene. Und diese Sehnsucht nach so einer radikalen Idee ist schon ein spezieller historischer Moment, aber die Frage ist, wer da was Positives formulieren kann. Und aktuell ist es noch alles so,
Nee, absolut. Vor allem, du sagst es, Wirtschaft steht auf einmal irgendwie ganz oben auf der Liste derjenigen Personen, die bisher sich noch so gar nicht mit Wirtschaft beschäftigt haben, aber hat ja den ganz einfachen Grund, dass auf einmal es dem Arbeitgeber schlecht geht.
Ja.
Ne? Also da sind wir auch wieder, wenn wir Richtung Deals Crunch bei euch schauen, Richtung Private Equity, schauen wir nach Süddeutschland, nicht nur nach Süddeutschland, schauen wir bei VW mitten im Herzen von Deutschland. Da geht es ganz schrecklich. Schauen wir Richtung Baden-Württemberg, wo, das habe ich gelesen, 200.000 Jobs irgendwie auf dem Spiel stehen. Dann ist Wirtschaft auf einmal ein ganz großes Thema, wenn es dem Zugpferd Deutschlands schlecht geht.
Ja. Ja, und es ist so interessant, dass es eigentlich ja jetzt auf einmal so die Lieblings- oder historischen Lieblingsthemen von CDU und SPD auf einmal zurückbringt. Also Arbeitnehmerrechte und Scholz spricht ja schon von irgendwie Mindestlohnerhöhungen. Wir stellen die Arbeitsplätze sicher bei VW und diese ganzen Themen. Und bei der CDU gleichzeitig aber auch natürlich Herzthema Automobilindustrie ist.
Ja.
Und deswegen wundert es mich umso mehr, dass da jetzt noch nicht wirklich eine konkrete Vision von jemandem formuliert wurde, sondern ja.
Ich glaube, weil auch, ich fand es wirklich bezeichnend. Es war auch irgendwie für mich, glaube ich, eins der Highlight irgendwie wirtschaftlich diesen Jahres, als wir auf dem Handelsgott-Bankengipfel waren. Ja. Da war auch Lindner zugeschaltet, damals noch Finanzminister. Und da wurde auch gefragt, ja, wie sieht's aus mit Volkswagen? Müssen jetzt Staatshilfen kommen? Und die klare Antwort war nein.
Mhm.
Weil es ist auch so ein bisschen die Frage, klar, es geht ja um hunderttausende Arbeitsplätze. Aber nichtsdestotrotz, in der Marktwirtschaft haben es die Unternehmen einfach schlecht gemanagt. Muss man ja auch auf der Ebene ja auch sehen. Ne, das ist immer so ein bisschen die Frage, wie weit sich da Politik einschalten kann und darf. Inwieweit das Deutschland bringt, denen es jetzt wirtschaftlich auch nicht so gut geht, da irgendwie VW zu unterstützen. Wo übrigens auch, finde ich auch immer ganz lustig, einer der größten Aktionäre auch das Land Niedersachsen ist. Quasi hätten sie auch mitbestimmen können, wie es so gerade abgeht. Es ist so, ein zweischneidiges Schwert reicht schon gar nicht mehr aus. Irgendwie. Es hat so viele Facetten, dieses Thema.
Es bleibt spannend, aber es beschäftigt. Und jetzt auch, ich merke auch gerade an unserer Diskussion,
beschäftigt total, einfach. Ja, und ich glaube, Volkswagen ist auch wieder so ein emotionales Thema, ne? Weil auch das einfach so omnipräsent ist bei uns in der Gesellschaft. Das ist, noch emotionaler wäre es nur noch, wenn der Kicker straucheln würde.
Also ist Kicker Holzbrink?
Nee, Kicker ist Olympiapresse.
Olympia.
Das ist nämlich ein eigenständiges Ding. Aber ich meine, also so, das ist so kurz davor, so wirklich ins tiefste Innerste der deutschen Seele zu gehen.
Ja, man muss dazu sagen, deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich auch wieder gefangen, sonst wäre das Thema gewesen.
Eben. Ja, und wie schnell es dann doch ging, ne? Also erst irgendwie hieß es ja, es dauert jetzt Jahrzehnte, das wieder aufzubauen und so. Und dann kommt einmal Flo Wirtz und alle sagen, auch eigentlich bin ich ja auch wieder dabei. Ich glaube, bei VW wird es ein bisschen komplizierter, da reicht ein Florian Wirtz nicht aus. Aber trotzdem. Auch da. Das
ist guter Folgentitel, Florian Wirtz für VW.
Ja, genau. Das ist mal ein Pitch, ja. Nein, aber ich glaube auch bei VW, ich habe nicht die Antworten, wie das jetzt da weitergehen soll und muss. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass da viel in den letzten Jahren verpennt wurde, dass man da auch sich festgefahren hat in Diskussionen zwischen Betriebsräten und diversen Vorstandspositionen, die da verschiedene Interessen vertreten haben, sagen wir so. Dass man jetzt aber eigentlich realisiert, dass man am gleichen Strang ziehen muss, weil es sonst wirklich nicht funktioniert.
Genau.
Ja, und dass dieser, ich meine, wir haben über China gesprochen, dass China wegbricht, ein Stück weit. Ich glaube.
Ist auch so ein bisschen dieser Realitätsfall oder jetzt diese Realität, die einsetzt, dass man sagt, ja, China immer noch war oder ist ein großer Wachstumswagen. Du schaust rüber und da fahren elektrische Autos, die viel, viel besser sind und viel, viel preiswerter. Und die Chinesen nutzen dann keine deutschen Marken. Außer tatsächlich, was man zumindest hört, eher dann im Luxuspreissegment.
Ja, aber selbst da, ja. Ich meine, der AMG, ich glaube, also da gab es ja Studien zu den E-Modellen von Mercedes im höheren Preissegment auch in China, dass die auch kaum Absatz finden gerade.
Ja.
Ich glaube, dass man da nicht früh genug mitgedacht hat, dass vielleicht die Strategie, wir setzen alles auf China, nicht der nicht ausreichen wird. Das ist jetzt im Nachhinein immer so leicht zu sagen, ja. Ich glaube aber, das war schon damals relativ offensichtlich in den letzten 3, 4, 5 Jahren, dass da irgendwie mal was Neues her muss und dass man dieses Stichwort, also jetzt klingt jetzt ein bisschen unsexy, aber so dieser Technologietransfer, der Wissenstransfer, den ja chinesische Firmen und die chinesische Politik auch über Jahre vorangetrieben hat, indem sie gesagt hat, wenn ihr hier produzieren wollt, braucht ihr hier Joint-Venture-Partner, ihr müsst Wissen hierhin überführen. Das hat jetzt jahrelang gut funktioniert und jetzt ist das Wissen dort. Und jetzt ist es ja eigentlich eher andersrum. Jetzt fordert ja die EU von chinesischen Batterie- und Autoherstellern, dass sie in Europa ihr Wissen einbringen. Ja, ich meine, ein bisschen ironisch, weil wir uns damals immer dagegen gewehrt haben und jetzt sagen, auch hätten wir eigentlich auch ganz gerne euer Wissen. Ich glaube, genau, das werden wir auch sehen. 2025 wird, glaube ich, da auch super spannend, also für den Automobilmarkt. Ich glaube, diese komplette apokalyptische Sicht, dass alles untergeht, ist, glaube ich, auch immer falsch.
Ja, es hat ja oft der Populismus, ne? Also es gibt ja nicht nur schwarz und weiß und irgendwie wird es auch daraus auch einen Weg wiederfinden, wie der aussieht.
Ja.
Freue ich mich schon drauf, mit dir auch in einer der nächsten Folgen wieder darüber zu sprechen.
Super gern.
Hast du noch ein Thema? Haben wir irgendwas, wir haben so einen kleinen Rundumschlag jetzt gemacht. Hast du irgendwas, was wir nicht behandelt haben, worüber wir hätten sprechen sollen? Gut, was mich stimmte, fällt mir direkt ein, Richtung Private Market. BlackRock ist sehr stark aufgerüstet jetzt. Nicht nur im Dezember, aber jetzt im vergangenen letzten beiden Quartalen. Ne? Zukauf, Prequillen. Jetzt haben sie jetzt erst vor kurzem ihre eigene Private Market Plattform gelauncht, auch für Privatanleger ab 10.000 ist es, meine ich.
Da bist du der Profi, das weißt du besser.
Ja, und aber das ist auch eine super spannende Entwicklung im Private Market, dass BlackRock, ne,
mit einer der größten Companies der Welt da unterwegs ist.
Ja, absolut. Also ich glaube, BlackRock sieht die Opportunitäten auch, also ohne jetzt da zu tief reinzugehen, natürlich Richtung Private Credit, also gar nicht unbedingt nur über Private Equity. Ich glaube, da tut sich auch eine ganze Menge in dem Markt. Ich glaube, BlackRock sind aber auch nicht die einzigen, ne? Also in anderen Industriezweigen, du hast KKR, die massiv sich ausgebaut haben, also auch in Richtung Real Estate-Themen sich da positioniert haben, in Europa, aber auch in Asien, also in Japan zum Beispiel. Ich glaube, was jetzt so interessant sein wird, ist zu schauen, also ja, BlackRock, KKR, also auch die anderen großen Apollo und andere, wie für die 2025 in diesem Infrastruktursegment aussieht. Ich glaube, das ist das Spannendste. Also du sprachst jetzt gerade so Anlegerplattformen an, also eher so die andere Seite, ne? Aber ich glaube, wo das Geld hingeht, also ne, du sprachst jetzt erst von Fundraising-Themen und so, ich glaube, die spannende Frage auch, worin investiert wird, das wird 2025 spannend sein zu beobachten.
Ja, absolut, absolut. Ich finde, das ist tatsächlich ein ganz gutes Schlusswort zumindest mit dem aktuellen Thema, was wir jetzt in einer toughen halben Stunde durchgepowert haben, genau. Aber lass doch jetzt gern mal rübergehen zu unserem Deep Dive. Und zwar, Paul, bist du hier? Du bist Mitgründer von Morning Crunch, das ist gerade schon mal ein bisschen ausführlicher erklärt, aber jetzt hast du mal ein bisschen mehr die Chance. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt auch einige Leserinnen von euch zuhören, auch mal so persönlich mal vorzustellen, wie kam die Idee, was ist dein Background, was hast du vorher gemacht, wie hast du den Gregor, deinen Mitgründer, kennengelernt?
Genau.
Let's go.
Yes, sehr gerne. Ich versuche dich, du unterbrichst mich, wenn ich anfange zu monologisieren. Also ich glaube, das Ganze startete in England. Ich habe da in Oxford, wie gesagt, Politik und VWL studiert und habe englische Quellen gelesen, Financial Times, auch amerikanische Wall Street Journal, dann Newsletter und andere. Habe zeitgleich aber fürs Handelsblatt gearbeitet und für andere deutsche Medien und habe so ein bisschen immer gesehen, also was Finanzjournalismus im deutschen Markt angeht, da gibt es super Player, Stichwort Handelsblatt und andere. Aber es ist natürlich alles für eine Zielgruppe, die genau weiß, was Private Equity eigentlich ist und wie Private Equity funktioniert und die schon vielleicht etwas etablierter ist, sagen wir mal, nicht unbedingt, kann man schon sagen, etwas fortgeschritteneren Alters vielleicht ist. Und dann haben Gregor kenne ich auch aus dem Studium, der hat auch zur gleichen Zeit da studiert. Gregor und ich haben dann überlegt, wie sieht eigentlich eine Medienmarke, wie sieht das...
Also ihr habt euch während des Studiums kennengelernt.
Genau, während des Studiums in Oxford.
Cool, ja.
Gregor ist der Zahlenmensch, der da die super Analysen fahren kann. Ich bin eher der drüber redet, große Theorien, sowas aufstellt. Genau. Wir haben uns dann gefragt, wie sieht ein Medienhaus, also wie sieht ein Axel Springer im 21. Jahrhundert aus?
Das fragt sich Axel Springer auch oft selbst, glaube ich.
Ja, das große Seelensuche da gerade im Goldenen Hochhaus. und ich glaube, interessanterweise ist ja vielleicht Axel Springer einer der wenigen, die es in der Medienwelt schon echt ziemlich radikal und ziemlich mutig auch schon mal versucht haben, sich umzubauen.
Ja.
Aber wir haben uns gefragt, wie sieht das aus und haben dann auf die USA geschaut, haben Axios gesehen, ein Newsletter, vertikalisierte Newsletter-Marke, die für 500 Millionen Dollar da, 25 Millionen verkauft wurde. Es gibt Industry Dive, also für 2 Milliarden verkauft, noch größeres Ding. Alles Newsletter-Produkte und dann hatte ich natürlich so ein bisschen mein Handelsblatt Zeit im Kopf, wo ich auch mit Gabo Steingart oder für Gabo Steingart kurz arbeiten durfte und gesehen habe, okay.
Willst du darüber reden?
Nicht öffentlich. nein, Quatsch, weil es immer sehr nett. Und dann haben wir halt gesagt, ey, es kann nicht sein, dass es in Deutschland nichts Ähnliches gibt. Kein Morning Brew, kein Axios, wir versuchen das jetzt. Und dann haben wir angefangen von anderthalb Jahren und haben die...
Gut, es gibt das Handelsblatt Morning Briefing.
Genau.
Zum Beispiel.
Es gibt auch super Newsletter, aber es ist halt immer nur ein Beiprodukt. Ne? Es ist so, wir haben eine Zeitung und hier ist so ein Newsletter.
Ja.
Aber zu sagen, Newsletter ist eigentlich ein super Format, weil es ist, du kriegst es aufs Handy, du kriegst es als Push in dein E-Mail-Fach, du musst nicht irgendwie auf Seiten dich durchklicken durch Cookie-Banner und du hast nicht eine 130. App, sondern du hast einfach da in dem E-Mail-Format, in dem du jeden Tag unterwegs bist, deine Infos und that's it. Und ich glaube, das macht es total attraktiv. Dann haben wir gesagt, wie sieht eine Company da aus? Und das, was wir jetzt bauen, ist für verschiedene Industrien, Briefings, tägliche Briefings.
Habt ihr jetzt für drei?
Ja, wir haben für Public Markets, also klassisches Börsengeschehen. Wir haben für Private Markets Deals, über das wir viel sprechen, vielleicht auch so ein bisschen unser Lieblingsthema. Und das dritte ist KI.
Ja.
Wir fangen jetzt im Januar an mit Immobilien und dann kommen auch Automobil und andere dazu.
Mhm.
Aber die Idee ist zu sagen, du baust eine so komplett, also eine super leane Redaktion, weil du eben nicht noch 100 andere Formate bedienen musst, sondern nur dieses Newsletter-Format.
Ja. Ja. Wie groß seid ihr gerade?
Sieben. Sieben Leute.
Sieben fest?
Nee, vier fest, drei frei.
Okay.
Also,
nimm uns doch da gerne mal mit. Wie sieht dann vor allem so ein Sonntag aus? Ne? Also ihr erscheint ja täglich, also yes, Montags bis Freitags.
Genau.
Wann ist es? 6:45, 6:55?
Sechs glatt.
Sechs glatt sogar.
Ja.
Siehst du mal, ich lese immer erst um sieben.
Weiß ich sehe die Zahlen.
Genau. Wie sieht's da aus? Das hat ja, glaube ich, jetzt eher weniger was von so einer klassischen Redaktionskonferenz, ja, oder?
Total. Also und das ist auch das schöne Befreiende, weil wir eben unsere eigenen Strukturen bauen können. Wir haben normalerweise nachmittags so um 16, 17 Uhr eine erste Redaktionskonferenz. Wir haben eine Redakteurin, die sitzt in Lille in Frankreich, wir haben eine, die sitzt in Köln. Also es ist komplett dezentral. Machen eine erste Konferenz, wo wir sagen, was sind die Themen für den nächsten Tag, für alle Briefings, für KI, Public Markets, Private Markets. Fangen schon mal an zu sondieren. Manche Themen sind da schon klar, Finanzierungsrunden stehen, irgendwelche sehr, sehr großen Übernahmen, dann fangen wir damit schon mal an. Und bereiten schon mal vor. Und dann gibt es um 20 Uhr nochmal eine zweite Konferenz, bei der wir schauen, okay, wo stehen wir, was haben wir? Und dann tatsächlich spät nachts um 23 Uhr, nachdem die US-Märkte geschlossen haben, gehen wir dann nochmal, das sind aber meistens Gregor und ich dann, rein, schauen nochmal drüber und schreiben dann im Zweifelsfall dann auch die Stories, also über Earnings Reports, die erst nach Börsenschluss rauskommen sind und so weiter. Und dann nächsten Morgen um 5.30 Uhr nochmal der finale Check.
Ach krass, okay. Ja. Also an sich wenig Schlaf eigentlich. So.
Wenig Schlaf passt insofern gut, weil Gregor, mein Mitgründer, auch Vater von zwei kleinen Kindern ist. Der hat, glaube ich...
So, der muss ja eh nicht schlafen, dann kann er auch schreiben.
Der, genau, für den ist das ja Erholung zu arbeiten. Nein, Quatsch. Das ist nicht fair, nein. Und bei mir ist es auch so, ich bin auch gerne früh wach und kann das auch im Studium. Gregor und ich haben beide im Studium auch Sport gemacht, haben gerudert morgens.
Da stehst du halt, wie man sich vorstellt in Oxford.
Yes, genau. Und da stehst du da halt um 6 Uhr irgendwie so ein Depp und hebst dir so ein Boot über den Kopf, das du zum Fluss tragen musst, wo so kaltes Wasser dir noch über den Kopf fällt. Das ist viel angenehmer, hier jetzt in Berlin vorm Laptop zu sitzen morgens mit dem Kaffee und einmal zu gucken, ob die Zahlen alle stimmen. Insofern ist okay, ja.
Ich weiß gar nicht, ob du es erwähnt hattest, genau hinsichtlich Zahlen. Wie viele Subscriber habt ihr jetzt gerade?
Sehr gut, dass du mich an meine eigenen Zahlen erinnerst.
Immer gern.
Ja, knapp 50.000 lesen jetzt bei uns mit, jeden Tag. Öffnungsrate liegt so bei 52%.
Das heißt, für die Leute, die nicht aus dem Newsletter-Business oder Marketing-Umfeld sind, 52%, das ist das viel wenig?
Viel. Da glaube ich, stolz zu sagen. Also
naja.
Marktdurchschnitt und auch von anderen großen Medienhäusern, die wir vielleicht schon genannt haben heute, ist eher so Richtung 35%. Da sind wir, glaube ich, mit unseren über 50% sehr gut unterwegs und wir sehen auch Longtail, dass die Leute später nochmal öffnen tatsächlich. Das heißt, kommen fast 80% der Opens, also nicht Unique, sondern Leute, die mehrfach öffnen und so weiter.
Und wer sind das? Wer öffnet eure Newsletter? Wer liest? Wer ist eure Zielgruppe?
Junge Zielgruppe, also 25 bis 40, würde ich mal sagen. Wir sehen gerade, dass das Börsenbriefing jüngere Zielgruppe hat, also eher Richtung 25, 27. Wir sehen Private Markets, also PE. Das geht dann schon mal eher Richtung 35, 40, einfach weil auch die Themen schon ein bisschen spezieller sind, muss schon richtig Bock drauf haben.
Ja.
Da haben wir auch echt, also wenn wir in den Listen sehen, viele Leute aus dem Private Equity Feld, wir haben von den Top PE-Fonds haben wir ganz viele Leser, wir haben Leute, die irgendwie von anderen Medien sind, also diese Industrie, die liest halt schon bei uns mit und das ist manchmal auch schön, weil wir Zuschriften bekommen. Mit Background-Infos und so weiter, das ist ganz nett eigentlich, ja.
Ja, okay, das ist lustig. Das ist lustig, wenn dann eine E-Mail kommt, ja, hi, ich bin Analyst bei
genau.
wo auch immer. Was hat ja. die da für Kram geschrieben?
Genau.
Nee, aber das würde mich tatsächlich auch interessieren. Wie war denn so, also euch gibt's jetzt seit einem Jahr, ne? Also 50.000 ist ja jetzt auch nicht wenig. Vor allem junge Leute zu erreichen, das ist ja für das ein oder andere Medienhaus in den letzten Jahren durchaus schwierig gewesen.
Ja.
Wie war denn da so der Gegenwind oder der Zuspruch?
Von Lesern eigentlich von Anfang an.
Nee, aus
den Medien.
Aus der Bubble.
Aus der Bubble. Also erstmal kommen Gregor und ich auch beide aus der Bubble. Wir haben ja beide dann, ich war bei Ringier in der Schweiz, ja. Gregor bei Boda in Deutschland, in München. Unsere beiden Ex-Arbeitgeber sind ja bei uns auch als Investoren mit beteiligt, also nicht über die Firma, aber privat. Und der Zuspruch war sehr positiv. Wir haben dann ehrlicherweise, weil es im Mediensektor nicht so viele Neugründungen gibt, relativ schnell sehr viele Gespräche geführt mit sehr vielen Medienhäusern. Also ich glaube, wir haben wirklich fast jedes große...
Das habe ich jetzt gar nicht so als Angriff auf irgendwas gesehen, sondern...
Das weiß ich nicht. Okay. Keep your enemies close vielleicht. Die waren schon alle interessiert, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen.
Wie macht ihr das?
Genau.
Ja.
Und Investitionsangebote und so, was ja total toll ist und also auch dafür spricht, dass die Branche offen ist. Ja? Mhm. Also insofern schönes Gefühl. Ich glaube, das, was du ansprichst, ne? Also jüngere Zielgruppen sind das Ass, was wir haben. Ja? Das erreichen sehr wenige große Medien auch in dem Stil. Und mit der Regularität, also jeden Tag, das ist natürlich für die schon spannend.
Ja.
So.
Dann ganz einfach, um mal so ein bisschen dann das Wirtschafts-ABC abzuhaken. Wie monetarisiert ihr?
Über Werbung, aktuell noch 100% über Werbung. Das heißt, wir haben Werbeplätze in den Newslettern, wo wir eben mit Partnern uns nativere Formate ausdenken. Das sind Partner aus dem Fintech-Space, wie die Kollegen von Now. Und natürlich auch aus größeren, also wir haben die Sparkassen dabei. Wir haben jetzt auch ein paar andere, Consumer Brands und so, die natürlich das Werbungsfeld super finden, weil auch da wieder diese Zielgruppe ist halt schwierig zu erreichen.
Ja.
Kann sich aber noch ändern.
Ja, genau. Naja, natürlich, klar. Ich meine, man muss ja wachsen und dann darüber auch hinaus. Was ich mir zumindest gedacht habe, wenn man sich euer Newsletter anschaut, ist es ja eine Zusammenstellung verschiedener Artikel.
Ja.
Also ihr habt jetzt ja kein Redaktionsteam, was irgendwo hinfährt, ein Thema recherchiert und dann was Eigenes zu macht. Ist das mal Plan oder ist das gewollt, so das so lean zu halten?
Ja und ja. Mhm. Also es ist absolut geplant, jetzt erstmal lean zu bleiben, weil wir dadurch tatsächlich rein formal auch cashflow-positiv sind, also uns aus dem eigenen Umsatz jeden Monat sehr gut finanzieren können.
Das hätte ich tatsächlich gedacht, dass es da hätte irgendwie Gegenwind gekommen wäre von eigenen Medienhäusern. Okay, nutzen da jetzt unsere Artikel und monetarisieren die dann dadurch, aber da gab es auch nichts.
Nein, also sagen wir so, es ist ja das, was wir nutzen an Informationen, ist ja öffentlich zugängliches Zeug. Also wir schauen natürlich was die anderen Medienhäuser schreiben. Jetzt ist es aber natürlich so, dass was wir als Mehrwert liefern, weil wenn wir nur das Gleiche schreiben würden wie alle anderen, dann würde uns ja keiner abonnieren. Also was wir machen, ist, dass wir einordnen und Kontext geben und sozusagen nochmal unseren Take dazu mischen. Also diese Kuration, was ist wichtig überhaupt und auch warum das wichtig ist, diese Einordnung, das ist der Mehrwert. Und das verstehen auch die Medienhäuser, dass das was ist, dass wir auf eine Art und Weise machen, wie sie es nicht tun. Also wenn Handelsblatt über EZB-Leitzinssenkungen schreibt, dann steht da ein Text, den lesen wir auch. Der fließt bei uns auch mit ein, im Sinne, dass unsere Redaktion den natürlich sich anschaut. Die Einordnung, was heißt ein Leitzinssenkung jetzt eigentlich für einen 20-Jährigen, die machen wir. Dass das jetzt heißt, dass du vielleicht bei Trade Republic ab morgen nicht mehr deine 3,25, sondern nur noch 3% Zinsen bekommst und dass du dir jetzt vielleicht einen Hauskredit auf einmal leisten kannst. I don't know. Das machen wir eher. Das ist dann unser Mehrwert. Und der zweite Punkt ist natürlich, die Medien profitieren natürlich auch davon. Also wir wissen zum Beispiel auch wieder vom Handelsblatt, dass wir für die auch Abos mitverkaufen. Ne? Wir verlinken ja jedes Mal, wenn wir natürlich jemanden, also wenn wir Medienquellen einbinden, verlinken wir auf deren
Paywall. Nutzt ihr da Affiliate-Links?
Sorry?
Affiliate-Links mit den Medienhäusern?
Nee, machen wir alles für umsonst.
Für die Medien, ne? Für umsonst dann nicht so quasi die Leser rüberschiftet. Okay, ja.
Genau, also wir hatten einmal Medienhaus-Diskussionen von wegen, ihr nutzt ja unsere Texte und dann haben wir es umgedreht und haben gesagt, wir führen aber auf eure Paywall hin.
Ja.
Wir verlinken explizit auf eure Paywall.
Ja, okay.
Die Leute landen bei euch, schließen bei euch Abos ab. Ja. Also wir sind euer Funnel. Also Ja, so, also, ne? Da ist natürlich eine Balance.
Immer zwei Seiten der Medaille auf jeden Fall, ja, das ist spannend.
So, wenn es so Exklusivgeschichten sind, wenn jetzt irgendwie das Handelsblatt ein total exklusives Interview führt, das ist natürlich scheiße, wenn bei uns der gesamte Wortlaut steht und wir sagen, hier ist übrigens der Text vom Handelsblatt, weil dann
na, genau.
Jeder kann hin. Genau. Das machen wir aber nicht. Ist einfach Fair Use. Ist
dann auch die Journalistenehre.
Natürlich. Ich meine, Gregor ist noch so ein richtig ausgebildeter Journalist, ne? Henry-Nannenschule, so yeah. Richtig hardcore, wie man Journalismus macht. Ich bin ja so ein bisschen, ich habe auch viel frei geschrieben für Zeitungen, aber eher so gesagt, ich behaupte dich ganz. Und es hat mir bisher, haben es einige geglaubt, sagen wir so.
Fake it till you make it,
genau.
Ungefähr, ne? So ja. Ungefähr. Paul, dann sind wir nun auch im Private Market Podcast. Du hast gerade einmal ganz kurz angeschnitten. Ihr habt Investoren mit bei euch. Erzähl doch mal, wie seid ihr da finanziert?
Sehr gerne. Also unser Hauptinvestor, Lead-Investor, ist 468 Capital, ein Berlin ansässiger VC, also beziehungsweise Berlin, San Francisco und so weiter. Aber Headquarter ist in Berlin, der eigentlich Deep Tech macht. Also richtig klassisches Tech-Investment.
Ja.
Und wir fallen da ja so ein bisschen raus, ne? Weil wir als Journalismusmarke natürlich ein bisschen anders funktionieren. Deswegen umso spannender waren die Gespräche ehrlicherweise auch mit unserem Counterpart dort, also der Alexander Kudlich, der dort die als General Partner die Investments leitet. Weil es natürlich ein Thema ist, wo es, also ein Gespräch war, wo es weniger darum geht, irgendwie sofort Hockeystick und wir so. Wollen 10x in so und so viel, sondern es ist ja eher ein experimenteller Versuch zu schauen, wie funktioniert ein Medienhaus im 21. Jahrhundert. Und ich glaube, das ist das Spannende, ne? Da sind wir jetzt noch am Anfang. Ich meine, wir sind jetzt seit ein paar Monaten erst Vollzeit richtig drin. Aber diese Reise zusammen zu machen, ich glaube, das war das, was für die auch so spannend war. Und weswegen die dabei sind. Und dann haben wir noch mehrere Angels aus dem Mediensektor, weil natürlich diese Branche auch über Netzwerk funktioniert, wie viele.
Ja. Okay, verstanden. Danke dir. Kommen wir zu dir persönlich. Private Equity hast du selber, wenn du beteiligt bist an der Company.
Yes.
Wie sieht dein Investment-Portfolio denn sonst aus? Wie bist du investiert?
Sehr gute Frage, frage ich mich auch manchmal. nein, also genau, ich glaube, das größte Thema ist natürlich die Firma, die ich aufbaue, also die Private Equity-Beteiligung an meiner eigenen Firma.
Ja.
Und das ist auch das Hauptthema. Ich habe sonst viel, Thomas Kehl wird sich freuen, viel im MSCI World. Liebe Grüße, genau, viel im MSCI World, wie es sich gehört. Ich habe also auch ein
aber auch den, Emerging Market, den der
70-30 habe ich nicht, nein. Ich hab 70%, nee, stimmt gar nicht. Ich habe von meinem ETF-Portfolio relativ viel im MSCI World und dann habe ich noch so ein paar Einzel-ETFs auf Branchen. Ich weiß, da gibt es auch viel Kritik rund um Branchen-ETFs. Ich habe so ein paar, weil ich einfach an die Branchen glaube, also thesis-driven ETF-Investments, also Richtung Hydrogen und Wasser, also Clean Water. Ich habe 7 Jahre in Afrika gewohnt, bin da auch aufgewachsen, habe da gesehen, was für coole
Firmen. Wo hast du gewohnt dort?
Nairobi in Kenia. Viele coole Firmen, die da sitzen, die sich mit dem Thema beschäftigen und einfach das Gefühl, dass es eine super Branche oder ein super spannendes Thema ist. Das heißt so ETF-mäßig so MSCI World plus 2-3 Branchen und dann Einzelaktien. Ich habe mal zum richtigen Zeitpunkt über die KI Supply Chain nachgedacht, da bin ich im Nachhinein sehr happy.
Also NVIDIA.
Nee,
ASML.
Noch weiter zurück. Ich habe Broadcom gemacht, sehr früh, und so Zuliefererfirmen rund um, also Stein Electrics, Carl Zeiss, Meditech und so solche Firmen, auch wenn die jetzt gerade ja so ein bisschen schwächeln, aber das waren, glaube ich, ganz gute Investments damals. Plus so ein bisschen Allianz und so, du merkst schon, also es ist jetzt nicht so 100% straightforward. Und was ich natürlich auch habe, kann ich glaube ich hier, darf ich hier sagen, ist, ich bin natürlich auch bei Now Kunde.
Das freut mich ja ungemein. Wäre jetzt auch direkt meine nächste Frage gewesen. Ja. Du zusätzlich zu deinem Private Equity Anteilen, die du hältst, die jetzt natürlich jetzt auch nicht so einfach liquidiert werden können in deiner Company,
auf andere Private Market Assets im Portfolio hast.
Genau, also das ist das Hauptthema noch bei Now. Auch weil ich es einfach total spannend finde, dass es geht. Ja, ich glaube, es ist mehr eine Diversifizierung für mich auch, weg von reinen Public Markets in die Private Markets. Darüber hinaus muss ich einmal überlegen, was da noch zählt. Ja, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie das klassifiziert wird wahrscheinlich. Ich habe noch so bei Mintos.
Oh ja.
Da habe ich mal Geld reingetan. Nicht
was
viel.
Ist das, P2P?
P2P-Kredite.
Hast du Krypto?
Glaube ich auch. Zu Mintos ganz kurz noch. Läuft mal so und mal so. Aber ich fand es einfach spannend. Also mir ging es leider darum zu verstehen, wie funktioniert sowas. Also ich investiere dann lieber mal und gucke, wie sich sowas entwickelt. Das finde ich mal spannend. Krypto habe ich auch zu einem guten Zeitpunkt gekauft. Glück gehabt, weil ich damals einen guten Freund hatte, der sehr früh bei der Kryptowelle dabei war, der mich da gepusht hat. Und ich habe mal, jetzt driften wir ab, aber ich mache es trotzdem.
Ja, Schiffscontainer.
So halb, nein. Ich war 2019 fürs Handelsblatt in Sibirien.
Aha.
Gets better. Ja. Bei Kryptominern, die dort sozusagen im Eis, also in der Kälte, ja, plus mit direktem Anschluss ans Öl, sehr günstig Krypto minen konnten.
Was haben die gemeint? Bitcoin?
Bitcoin.
Ja.
Und sehr interessante Kollegen, die da so mit weißen Porsche durch die Gegend fuhren, in so Dörfern in Sibirien. Und habe mich damals damit beschäftigt und dann auch ein bisschen investiert. Und das war
ich dachte, du hast mal ein bisschen noch angeschlossen und hast ein bisschen was gemeint wurde mal in deine Wallet.
Nee, so weit ist da doch nicht gekommen. Zumindest Schade. Kann ich dazu nichts öffentlich sagen.
I can't recall. Super spannend.
Ist, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eigentlich bei mir auch viel Investmentthemen einfach so gewachsen aus Neugierde.
Ja, man merkt so ein bisschen, ne? Um dir jetzt auch zu nahe zu treten, es ist mal da und mal hier. Es sind irgendwie krasse Value-Titel mit drin. Aber spannend. Das ist so ein bisschen auch das, was so, ich würde fast sagen, auch ähnlich, was ich jetzt, ich glaube, wir sind ja ungefähr ein Alter, was ich so auf meiner Investmentreise, was so in den verschiedenen Medien auch immer wieder so geschrieben wurde. Ne? Da machen wir irgendwie mal eine Allianz ist gut und dann schauen wir mal Richtung KI und dann, ja, der MSCI World und so. Ne?
Genau. Also,
das ist alles mal so rein.
Ne? Ja, aber das ist ja das Spannende. Ne? Und ich glaube, was ich jetzt nicht gesagt habe, ist die Gewichtung. Also wenn ich auf die Gewichtung schaue, ist ein Großteil ETF und Value und weniger Krypto. Aber ich glaube, genau das ist ja so am Ende eine Finanzbildung by doing, so doof das klingt. Ne? Also
ja.
Das ist ja auch so ein bisschen, warum wir Morning Crunch machen, weil diese Finanzbildung kriegst du ja in der Schule null mit.
Exakt.
Danach kriegst du sie mit, wenn du Handelsblatt liest, aber das ist ja auch nicht wirklich eine basic Finanzbildung. Ne? Und ich glaube, das war bei mir dann der Weg zu sagen, ich lese einen Artikel über Emerging Markets und dann will ich da halt irgendwie mal checken, was das ist und gucke ich mir das an und investiere da bei meinem Broker 500 Euro und gucke, was passiert. Und das war so der Anfang dann. Ja. Und deswegen sind so verschiedene Sachen mal zusammengewachsen. Ist jetzt nicht sozusagen, dass ich alles irgendwie so komplett chaotisch verteile, sondern ich glaube, es ist eher so entlang der Journey mitgewachsen, ja.
Ja, super spannend, Paul.
Bei dir wahrscheinlich auch dann, also sagst du
ja. Genau, bei mir auch ähnlich. Nur habe ich auch nicht mehr alles davon, was ich denn auch mal irgendwie gekauft habe.
Stimmt.
Ja. Öfter mal rebalanced, vor allem auch, ich habe ja vor Now war ich bei Just ETF. Und da war deutlich mehr ETF-Fokus, lustigerweise, ne? Und da hat sich auch so ein bisschen Portfolio auch mit umgebaut und ein bisschen was anderes. Eher weniger, also eigentlich fast alle Einzelaktien verkauft und mehr Richtung ETFs auf der Kapitalmarktseite. Aber darüber hinaus natürlich auch, ich würde fast sagen, überproportional auch im Private Market investiert.
Ja.
Liegt ein bisschen nahe. Ne? Ich versuche die Produkte natürlich auch zu testen, auch privat zu kaufen. Und bin da eigentlich auch ganz zufrieden mit so, wie das bisher gelaufen ist. Paul, ich bedanke mich an dieser Stelle. Wir haben knappe Stunde miteinander geredet. Und was mich am meisten freut, ist, dass das jetzt hier keine Eintagsfliege war, sondern dass wir das jetzt in Zukunft öfter machen. vor allem im aktuellen Part Richtung Deals Crunch, X-Now, irgendwas in der Richtung werden wir machen, da um einfach die Hörerinnen und Hörer noch besser zu informieren, noch aktueller mit euren News.
Ja, und also ich kann auch nochmal an die Leser sagen, schreibt uns, schreibt mir gerne auch auf LinkedIn und anderswo, Hendrik bestimmt auch, wenn es Themen gibt, die euch interessieren, wenn es
Sagt doch gerne, wo dürfen wir hinschreiben?
Gerne an pos@morningcrunch.de oder eben direkt auf LinkedIn. Ich bin da relativ rasch im Antworten, glaube ich.
Verlinken wir auf jeden Fall auch in der
super gerne
in der Podcast-Beschreibung, genau. Ansonsten auch einfach zu uns hello@investnow.com, wenn Fragen sind, auf LinkedIn schreiben. Oder auch einfach kommentieren, kann man ja mittlerweile auch bei Spotify oder bei YouTube.
Yes, gerne.
Genau. Und an der Stelle, Paul, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Vielen lieben Dank dir, Nick.
Schön, dass du da warst. Und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder.
So ist es. Kurz vor der neuen Wahl dann wahrscheinlich schon. Dann
oh ja, da freue ich mich.
Haben wir schon wieder ein paar Themen bis dahin.
So sieht's aus. Bis dahin, lieber Super. Paul.
Danke dir.
Ciao.
Ciao, ciao.